Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Sein Ziel war das traditionelle Korrespondentendinner mit US-Präsident Trump. Im Hilton Hotel in Washington ist es einem schwer bewaffneten Mann gelungen, die Sicherheitskontrollen zu überwinden. Anschließend fielen Schüsse. Ein Beamter des Secret Service wurde getroffen, überlebte aber dank seiner kugelsicheren Weste. Der 31-jährige Angreifer konnte von Einsatzkräften überwältigt werden. Ersten Ermittlungen zufolge soll er es auf Regierungsvertreter abgesehen haben.
Donald Trump bekommt gerade einen Zaubertrick vorgeführt, als es plötzlich knallt. Personenschützer eilen auf das Podium, zerren den US-Präsidenten und andere Ehrengäste von der Bühne. Auch Gesundheitsminister Kennedy, Außenminister Rubio und Verteidigungsminister Hegseth werden in Sicherheit gebracht. Im Saal bricht derweil Chaos aus. Ich war auf der Toilette, als ich 6 oder 7 Schüsse hörte. Alle um mich herum sind unter einen Tisch gesprungen. Ein Überwachungsvideo zeigt, wie der Täter durch eine Sicherheitskontrolle vor dem Ballsaal stürmt. Kurz darauf wird er niedergerungen und festgenommen. Es handelt sich um einen 31-jährigen Lehrer aus Kalifornien, der in dem Hotel zu Gast war. Ermittlern zufolge hat er ein Gewehr, eine Pistole und mehrere Messer bei sich. Kurz vor der Tat soll er seinen Familienangehörigen ein Anti-Trump-Manifest geschickt haben. Es scheint tatsächlich so, als hatte er es auf Personen abgesehen, die in der Regierung arbeiten, darunter wahrscheinlich auch den Präsidenten. Aber ich möchte abwarten und in dieser Sache nichts überstürzen. Trump schlägt anschließend versöhnliche Töne an nach jahrelangen Schimpftiraden gegen die US-Medien. Das war eine Veranstaltung zum Thema Meinungsfreiheit, die Mitglieder beider Parteien mit Vertretern der Presse zusammenbringen sollte. Und in gewisser Weise gelang dies auch. Ich habe einen Saal gesehen, der vollkommen vereint war. Das war in gewisser Weise ein sehr schöner Anblick. Das Korrespondentendinner soll innerhalb von 30 Tagen nachgeholt und der mutmaßliche Täter morgen einem Haftrichter vorgeführt werden.
Gudrun Engel ist für uns in Washington vor dem Hotel. Wie konnte der Angreifer der Veranstaltung dort denn so nahe kommen?
Die Sicherheitslücke scheint offenbar zu sein, dass die Hotelgäste, die also in diesem Hotel eingecheckt haben, nicht extra überprüft werden. Das Hotel hat über 1100 Zimmer, also mehr als 2200 Gäste, die man eben nicht sicherheitsüberprüft hat. Die Veranstaltung mit dem Präsidenten findet unterirdisch statt. Der Ballsaal ist im 2. Untergeschoss, andere Räume im 1. Untergeschoss. Man hat dieses Hotel extra so ausgebaut, nachdem hier 1981 schon mal ein Anschlag auf Ronald Reagan verübt worden war. Über den Täter weiß man ja, dass er dieses Manifest verschickt hat, kurz bevor er tatsächlich ins Untergeschoss gefahren ist und dass seine Familie dieses Manifest erhalten hat. Sein Bruder hat auch sehr schnell reagiert, hat die Behörden informiert, aber nachdem er das in Kalifornien getan hat, war der Meldeweg offenbar doch relativ lang, sodass der Weg vom Hotelzimmer ins erste Untergeschoss, wo der mutmaßliche Täter dann überwältigt wurde, eben schneller war, als man tatsächlich eingreifen konnte. Es gibt jetzt also Fragen an das Sicherheitskonzept, aber es ging alles so schnell, dass man eigentlich kaum andere Chancen hatte.
Danke, Gudrun Engel in Washington. Seit Beginn des Iran-Krieges haben sich die Preise für Kerosin mehr als verdoppelt. Das schlägt sich auf die Flugpreise nieder. Nach Einschätzungen von Experten könnte in den nächsten Monaten aber auch eine Mangellage drohen. Denn Europa bezieht mehr als die Hälfte seines Flugbenzins aus dem Nahen Osten. Airlines und Flugpassagieren steht ein unruhiger Sommer bevor. Sorgen machen sich aber auch andere.
Einsatz der deutschen Luftrettung in Berlin. Eine Frau ist aus einem Hochhaus gestürzt, heißt es. Das Notarztteam soll schnell kommen. Jeder Einsatz kostet sie viel Kerosin. Noch sind die Tanks gut gefüllt, auch am Flughafen Berlin-Brandenburg, den sie anfliegen müssen, heißt es. Einen Kerosinmangel gebe es in Deutschland nicht, sagt seit Tagen Wirtschaftsministerin Reiche. Der Grünen-Politiker Omid Nuripur meint, die Bundesregierung reagiere aber zu langsam. Er fordert im Bericht aus Berlin mehr Einsatz gegen einen Kerosinmangel.
Wenn viele Länder auf der Welt, die in derselben Situation stehen, jetzt sagen, lass uns einfach mal zusammenkommen und darüber reden, wie wir einander helfen können, und die Deutschen das Problem negieren, sagen, wir haben es gar nicht, dann ist das keine Lösung, das ist einfach nur ein Leugnen der Realität.
Noch fliegen die Airlines, die Branche ist aber unter Druck. Wer jetzt gebucht habe, sei fein raus, wer in Zukunft buche, müsse mit höheren Preisen rechnen, erklärt Condor-Chef Peter Gerber. Für die Luftfahrt sei etwa ein Tankrabatt möglich und weitere Maßnahmen.
Einfach den Emissionshandel für ein halbes Jahr auszusetzen, damit könnte man relativ leicht diese Spekulationsspritpreise aus dem Markt nehmen und da wäre es womöglich für alle ein ganz entspannter Sommer.
Umweltminister Schneider erteilt den Ideen eine klare Absage.
Entscheidend ist, dass wir die wirtschaftliche Lage, insbesondere beim Benzin, jetzt durch die Senken der Mineralölsteuer 2 Monate entspannen. Aber wir können exogene Schocks wie so ein Krieg im Iran, den können wir nicht komplett ausgleichen, sondern da muss es Anpassungen geben. Aber der Staat kann nicht alle Probleme finanziell lösen.
Das Kerosin wird weltweit knapper. Für die Luftrettung in Deutschland ist aber klar, ausreichend Treibstoff wird es für sie erstmal geben.
Krankenversicherung, Rente, Steuern, in allen Bereichen gibt es Handlungsbedarf. Die Bundesregierung hatte schon im Sommer letzten Jahres einen Herbst der Reformen angekündigt. Doch viele Themen blieben liegen. Jetzt sollen bis zur parlamentarischen Sommerpause Pflöcke eingeschlagen werden. Noch liegen Union und SPD aber weit auseinander. Und zusätzlich zum koalitionsinternen Streit kommt der Protest von Lobbyisten und Bürgern, wenn Kürzungspläne öffentlich werden.
Deutschland im Umbau. Rente, Wirtschaft, Gesundheit, überall Baustellen. Doch die Sanierungskosten? Zu wenig Klartext, bemängeln führende Ökonomen. Statt auf echte Reformen setze die Politik zu oft auf kurzfristige Entlastungen.
Es mangelt an Ehrlichkeit, den Menschen wirklich reinen Wein einzuschenken und ihnen zu sagen, welche Reformen notwendig sind und dass alle ohne Ausnahme dazu beitragen müssen.
Nicht nur die Politik scheue unbequeme Wahrheiten, auch die Gesellschaft tue sich schwer. Denn wo Reformen offen angesprochen werden, folge häufig Protest, meint Gabriel Felbermayr. Etwa bei der Märzrede zur Basisrente.
Wenn dann aber nach einer solchen Rede die Entrüstung überschwappt, breitflächig, dann kann man sehen, dass offenbar die Gesellschaft nicht bereit ist, den Tatsachen ins Auge zu sehen und dann auch die Reformen anzugehen, die notwendig sind.
Denn Wohlstand sei kein abgeschlossenes Projekt, sondern eine Dauerbaustelle. Und die kostet.
Viele wissen jedenfalls in diesem Lande, dass die fetten Jahre ein Stück weit vorbei sind. Aber wenn man sie konkret darauf befragt, ob sie selber dafür Einbußen erleiden wollen, dann schreien nicht alle vor Begeisterung und suchen nach der leichteren Lösung und wenden sich eher den Populisten zu.
Deshalb würde lieber umgeleitet, verschoben, vertagt. Doch je länger das dauert, desto teurer könnten am Ende die notwendigen Umbauarbeiten werden.
Zuerst die Explosion in Block 4, dann das Feuer. In Tschernobyl hat sich vor 40 Jahren die größte Reaktorkatastrophe der Geschichte ereignet. Eine radioaktive Wolke breitete sich über weite Teile Europas aus. Heute wurde in Russland und der Ukraine der Opfer gedacht. In Kiew wurde bei einer Gedenkveranstaltung auch an die sogenannten Liquidatoren erinnert. Sie waren bei Aufräumarbeiten hoher Strahlung ausgesetzt. Das ganze Ausmaß des Unglücks wurde in Deutschland sehr unterschiedlich wahrgenommen.
Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Regine Fiebig aus Hamburg trifft sie bis ins Mark. 2 kleine Kinder hat sie. Das dritte, eine Tochter, kommt nur wenige Tage nach dem Atomunfall zur Welt. Schon in der Geburtsklinik macht sie sich Sorgen.
Es ging sehr schnell los, dass ich überlegte, ob ich überhaupt meine Tochter stillen soll oder ob ich besser Milchpulver kaufen soll oder ob das vielleicht auch schon verstrahlt ist dann.
Nach anfänglichem Zögern reagiert die Politik im Westen. Spielplätze werden geschlossen, Gemüse vernichtet. Ein Servicetelefon informiert über die Strahlenwerte in der Nahrung.
Milch, Hansa-Meierei, 4,0.
Im Westen nukleare Bedrohung auf allen Kanälen. Im Osten ist die Vorbereitung auf die Volkskammerwahlen in einem Monat das Hauptthema.
Johann Georg Jäger lebt im Osten und erfährt von der Katastrophe aus dem Westfernsehen. Das heutige Mitglied der Grünen erinnert sich. In der Zeitung gab es zunächst eine kleine Meldung. Statt Reaktorunfall zeigt das DDR-Fernsehen in diesen Tagen ein Radrennen in der Ukraine. Die Gefahr für Jäger nicht greifbar, seine Zuversicht groß.
Die Sowjetunion war eigentlich das hoffnungsvolle Land, weil Gorbatschow gerade an der Macht war. Und zwar Glasnost und Perestroika. Und man guckte eigentlich eher, man hat sich eher als positive Referenz auf die Sowjetunion damals bezogen, auch in der Opposition. Und hatte eigentlich kein Interesse dann, dass Gorbatschow scheitert oder sowas.
Reformhoffnungen im Osten, Zukunftsängste im Westen. Die Atomkatastrophe von Tschernobyl hat die Menschen in beiden Teilen Deutschlands beeinflusst und politisiert.
Heute ist das Atomkraftwerk Tschernobyl stillgelegt, doch von der Ruine geht mittlerweile eine neue Gefahr aus. Im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine kommt es immer wieder zu bedrohlichen Situationen. Unsere Korrespondentin Susanne Petersohn konnte sich in Tschernobyl ein Bild vom Innersten des AKW machen.
Luftalarm am Kernkraftwerk Tschernobyl. Doch in Sicherheit bringt sich niemand hier. Die Arbeit geht weiter, trotz hoher Strahlenbelastung, trotz Krieg. Die Gewährleistung der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes ist ein fortlaufender Prozess. Wenn wir diese Anlagen einfach verlassen, bedeutet das, dass die Normen für die Strahlensicherheit nicht eingehalten werden und sich die Lage nur verschlimmert. Wir gehen ins Innere des Kernkraftwerks. Es ist ein seltener Einblick. Hier kümmern sie sich vor allem um die Kontrolle der Strahlenwerte. Etwa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im Schichtbetrieb rund um die Uhr. Wie gefährlich die Situation ist, zeigt ein Drohnenangriff aus dem Februar 2025 auf die neue Schutzhülle des 1986 havarierten Reaktors. Ich glaube, jeder hat Angst davor. Vor Angriffen, Raketen und Drohnen. Aber niemand im Land ist gerade davor sicher. Und die Schutzhülle des Reaktors ist auch nicht für solche Raketen- und Drohnenangriffe ausgelegt. Die Schutzhülle konnte bis heute nicht vollständig repariert werden. Sie ist undicht. An den Stellen des Einschlags dringt Regenwasser ein. Noch so ein Treffer beispielsweise an der neuen Schutzhülle in einem etwas anderen Bereich könnte zur Zerstörung des hier drin befindlichen Schutzbauwerks des Sarkophags führen. Im schlimmsten Fall könnte das zu Bedingungen für eine nukleare Kettenreaktion führen, also einer lokalen nuklearen Katastrophe.
Ein Weltspiegel extra zur Situation in Tschernobyl heute finden Sie in der Mediathek und bei YouTube. Und damit zurück ins Inland und zur Deutschen Bahn. Konzernchefin Palla hat angekündigt, dass die Preise im Fernverkehr von Mai an ein Jahr lang nicht angehoben werden sollen. Man wolle allen, die mobil bleiben wollten und müssten, Sicherheit geben, so Pallas in der Bild am Sonntag. Schon im vergangenen Jahr war die übliche Fahrpreiserhöhung im Dezember ausgefallen. Und wir kommen zum Sport. Borussia Dortmund hat sich die Teilnahme an der Champions League für die kommende Saison gesichert. Der BVB gewann 4:0 gegen Freiburg. Zuvor trennten sich Stuttgart und Bremen 1:1.
Ein Schritt mehr zum Zielklassenerhalt. Trainer Daniel Thun und der SV Werder Bremen erkämpfen sich einen Punkt beim Champions-League-Kandidaten VfB Stuttgart. Besonders im ersten Durchgang überzeugten die Gäste in Grün mit guter Defensivarbeit und mutigem Offensivspiel. Die Belohnung in der 18. Minute der Däne Jens Stay erzielte das Führungstor für Bremen. Der VfB Stuttgart fand erst kurz vor dem Ende der ersten Hälfte besser ins Spiel, ließ seine Chancen jedoch ungenutzt, so wie Nationalstürmer Dennis Undaff in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Bremen zur Pause mit 1:0 vorne, in der zweiten Hälfte dann aber deutlich passiver gegen immer druckvoller aufspielende Stuttgarter. Bilal El-Khanous auf den eingewechselten Ermedin Demirovic, der Ausgleich nach einer guten Stunde. Mehr als das 10. Saisontor von Demirovic gab es aus Stuttgarter Sicht nicht zu bejubeln. Es blieb beim 1:1. Werder Bremen vergrößert mit dem Punktgewinn den Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 auf 6 Punkte.
Das ist der Moment für die Geschichtsbücher. Der Kenianer Sebastian Sawe schafft als erster Mensch einen Marathon über 42 Kilometer in weniger als 2 Stunden. Auf der Strecke in London setzte sich Sawe kurz vor Schluss vom Äthiopier Yomif Kechelcha ab, der am Ende auch unter 2 Stunden ins Ziel kam. Sawe verbesserte mit einer Zeit von 1 Stunde 59 Minuten und 30 Sekunden den bisherigen Weltrekord um eine gute Minute. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 27. April.
Die Hochdruckwetterlage bleibt uns erhalten. Im Nordwesten macht sich aber ein kleines Höhentief bemerkbar. Heute Nacht ist es oft klar. Im Verlauf wird es im Westen und Nordwesten wolkiger, es bleibt aber trocken. Morgen geht es mit viel Sonnenschein und ein paar lockeren Wolken weiter. Bewölkter ist es im Nordwesten. Von Ostfriesland bis zum Emsland sind auch kurze Schauer möglich. In der Nacht 8 bis minus 4 Grad, fast überall Bodenfrost. Morgen Höchstwerte von 9 Grad auf den ostfriesischen Inseln bis 25 Grad im Markgräfler Land. Am Dienstag verbreitet sonnig mit lockeren Schleierwolken, ganz im Süden leicht wechselhaft mit einzelnen Schauern und Gewittern. Die kann es am Mittwoch noch an den Alpen geben, sonst wie auch am Donnerstag meist ungestörter Sonnenschein.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Ingo Zamperoni schauen wir auf die neuesten Erkenntnisse zu den Schüssen beim Gala-Dinner in Washington. Und wir fragen, welche Kritik es am Sicherheitskonzept der Veranstaltung gibt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.